Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute mit Dr. Marcel Langenbach zum Thema KI und Radiologie. Wie lange gibt es hier noch ärztliches Personal? Viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen zum Klinisch Relevant Podcast. Schön, dass du wieder zuhörst. Und ich sage herzlich willkommen, lieber Marcel. Schön auch, dass du da bist. Ein weiteres Mal zu einem radiologischen Thema. Und ich habe mir vorgenommen, dass ich dich heute mal ein bisschen ärgern möchte. Marcel, ich habe nämlich gelesen, ein weiteres Mal, dass es die Radiologen bald ja gar nicht mehr geben wird, oder? Also so viel Dynamik, die da gerade passiert im Hinblick auf KI/AI, so viele Entwicklungen. Und man hört ja immer, dass die Radiologinnen und Radiologen die ersten sind, die von der Bühne verschwinden in der Medizin. Wie siehst du das Ganze?
Hallo, lieber Kai. Ja, das wäre mein direkter Einstieg heute. So werde ich gerne begrüßt. Das ist mein Fach, bald von Computern ausgeführt wird. Aber ja, ist vielleicht schon ein bisschen weit hergeholt, aber gar nicht so falsch. Also AI ist ein großer Teil, oder KI auf Deutsch, ist ein künstliche Intelligenz ein großer Teil unseres täglichen Arbeitens, auch wenn sie vielleicht in manchen Bereichen klarer sichtbar läuft oder aber auch häufig im Hintergrund läuft und man kriegt jetzt weder als Patient noch als befundener Radiologe, eine Radiologin irgendwie das mit, dass da jetzt KI dahinter steckt, was da jetzt so genau passiert.
Gibt es denn vielleicht so ein paar grundlegende Bereiche, wo KI schon jetzt deine Arbeit ersetzt oder einfacher macht? Kannst du das mal so ein bisschen beschreiben? Weil auch für mich ist das so ein bisschen schwer zu greifen. Also ich habe schon mal natürlich von Arbeiten gelesen, wo die KI bestimmte Organe oder Tumore ausmisst, bestimmte Muster erkennt und so weiter. Aber also wie ist das denn so im Alltag, im radiologischen Alltag? Wo spielt KI jetzt schon eine Rolle?
Also ich glaube, gehen wir mal einen kurzen Schritt zurück und versuchen mal einfach uns an den Begriff KI, künstliche Intelligenz, zu nähern. Und was ist es überhaupt, bevor wir da quasi einsteigen, wo wir sie denn überall einsetzen oder einsetzen können? Im Grunde, was passiert bei der KI, ist ja erstmal ein Algorithmus oder bestimmte Software im Hintergrund, die Muster erkennen kann, die Bilder verarbeitet. Im Grunde, die, wenn man jetzt Bilder in der Radiologie, natürlich einen Input verarbeitet und einen Output gibt. Und dazwischen ist eine große Blackbox, da passiert irgendwas. Und keiner weiß erstmal so genau, was denn da alles passiert. Das kann man natürlich mittlerweile ganz gut beschreiben und man hat auch verstanden, was die Rechenvorgänge sind und wie die funktionieren, aber im Grunde geht es darum, man gibt etwas hinein und man bekommt etwas heraus. Und so wie man es wahrscheinlich die meisten mittlerweile von ChatGPT und jetzt seit ein paar Wochen auch von Google zum Beispiel kennen, dass man etwas hineingibt und dann kommt was heraus, was generiert ist. Also was jetzt nicht irgendwie eine direkte Antwort, weil dann Google eine Seite findet, wenn ich jetzt was gesucht habe, die mir die Antwort gibt, sondern dass ich jetzt einen Text generiert bekomme, der mir die Antwort gibt, also etwas quasi erschaffen. Und darum geht es im Grunde auch bei uns. Wir geben etwas hinein, das sind typischerweise Bilder, wir sind Radiologen, und wir bekommen etwas hinaus, das ist ein Ergebnis. Und wie dieses Ergebnis aussehen kann, das kann jetzt ganz unterschiedliche Bereiche haben. Du hast eben gesagt, wir möchten, oder in welchen Bereichen setzen wir das ein? Jetzt so ein ganz klassisches Beispiel sind Lungenrundherde. Das heißt, wir geben ein Bild von einer Lunge hinein, das kann im Röntgen sein, das kann aber auch im CT sein. Und wir bekommen ein Ergebnis heraus, das sagt dann zum Beispiel, guck dahin, dort sind mir Lungenrundherde aufgefallen. Ja, und das ist im Grunde das, was man sozusagen macht. Das ist die eine Seite, dass wir quasi in der Befundung hilft. Und die andere Seite ist, dass wir auch quasi in der Bildverarbeitung, also schon in der Generation von Bildern, Hilfe bekommen können.
Heißt, Verarbeitung heißt, dass ich sozusagen eine bessere Qualität von Bildern zum Beispiel erhalte durch die KI? Also ist es das, was du damit meinst?
Genau, zum Beispiel, wenn man jetzt ans MRT denkt. Das MRT dauert ja sehr lange in der Bildgenerierung, also wie die Bilder, wie die Bilder entstehen, wie die Bilder aufgenommen werden. Und wenn man das Ganze beschleunigt, das kann man auch, dann nimmt natürlich die Qualität ab. Wie immer, wenn man schneller macht, wird es meistens nicht unbedingt besser. Jetzt liegen da aber zum Beispiel Algorithmen dahinter, die anhand von tausenden Bilddatensätzen gelernt haben mit dieser schlechten Qualität. Die haben quasi einen Datensatz mit einer schlechten Qualität und einen Datensatz mit einer guten Qualität. Und das wird dann über dieses Netzwerk zusammengefügt. Das heißt, ich gebe das Bild mit der schlechten Qualität hinein und aufgrund dessen, was die künstliche Intelligenz auf dieser Basis gelernt hat, durch die Vernetzung von bekannten Bilddatensätzen, kommt ein verbessertes Bild heraus. Und das kann man dann für die ganz normale Befundung nutzen.
Hm. Und das bedeutet für den Patienten, dass er weniger lang im Gerät liegen muss. Gibt es das auch bei CT-Diagnostik zum Beispiel, also wo Röntgenstrahlen eine Rolle spielen, dass man dann sozusagen weniger Strahlung benutzen muss?
In der Tat gibt's die Ansätze auch, dass man quasi durch weniger Strahlung dann, oder dass durch diese Nachverarbeitung von den Bildern man weniger Strahlung benutzen kann und trotzdem eine gleichbleibende Bildqualität hat. Noch nicht so extrem, wie man sich das vorstellt, aber die Richtung geht sicherlich auch dahin.
Hm. Du hast gerade so schön beschrieben, du hast gesagt, wir geben was rein und wir brauchen, also wir kriegen was raus an Ergebnis. Und das ist ja bei euch immer der Befund am Ende des Tages. Und ich hör mal von meinen Kolleginnen und Kollegen so in der Radiologie, das ist ja auch wirklich ein Kampf mit diesen ganzen Befunden, die zu vidieren, die zu korrigieren und so weiter und so weiter. Gibt es da eigentlich auch schon Ansätze, dass zu vereinfachen und das mit Hilfe von KI besser zu strukturieren zum Beispiel?
Also natürlich gibt es auch, also es gibt erstmal den Ansatz, diesen Befund natürlich automatisch zu erstellen. Wenn die KI den Lungengrundwert erkennt, kann sie ihn auch ausmessen und kann auch einen Befund schreiben und sagen, im rechten Oberlappen ist ein Zentimeter großer Grundwert.
Mhm.
Jetzt können wir natürlich hingehen und sagen, okay, die Befundung bleibt erstmal beim Radiologen. Ich schreibe meinen Befund. Und tatsächlich gibt es da auch Ansätze zu, die Software zu benutzen. Also es sind dann quasi so Programme wie halt ChatGPT das ist, um also quasi Modelle zu benutzen, die mit großen Texten umgehen können. Da gibt es sogenannte LLMs nennt sich das. Das sind Large Language Models, die halt mit solchen vor allem auch Freitexten umgehen können und dann die Befunde verarbeiten. Und da gibt es tatsächlich auch Studien zu, die gezeigt haben, dass so LLMs jetzt unabhängig der nicht nur ChatGPT, es gibt ja auch ganz viele andere mittlerweile auf dem Markt, die auch eine sehr gute Performance haben. Und die können zum Beispiel Befunde in strukturierte Befunde umwandeln, dass jeder Befund im Grunde gleich ist. Das funktioniert schon. Die können natürlich dann aber nicht, das ist jetzt eine rein textbasierte Sache, die können nicht kontrollieren, ob der Befund dann auch richtig ist.
Mhm. Aber es gibt schon, das hast du gerade gesagt, dieser Übergang, dass die KI tatsächlich aus dem Bild mit bestimmten Auffälligkeiten dann schon auch einen Befund generiert, der dann durch den Menschen wahrscheinlich hoffentlich nochmal kontrolliert werden muss und verändert werden muss. Das gibt es schon, diesen Übergang von Bild zu Text?
Den gibt es schon. Meines Wissens gibt es jetzt noch keine Anwendung, die jetzt zumindest in Deutschland dafür zugelassen wäre. Es kann natürlich sein, es gibt hunderte Anwendungen dafür, also Aber das ist natürlich immer auch eine Frage der klinischen Zulässigkeit und ob das Ganze dann auch von den Behörden so überhaupt erlaubt ist. Weil wir arbeiten ja immer noch mit Menschen. Also es ist ja nicht, dass wir jetzt irgendwelche technischen Sachen oder an technischen Sachen arbeiten, sondern man muss sich da schon sicher sein, dass die Qualität ausreichend hoch ist, um das auch in der klinischen Praxis dann tatsächlich so einsetzen zu können. Hm.
Ja, das ist eine große ethische Frage, ne? Also oder juristische Frage ja auch, wer trägt dann die Verantwortung bei Falschbefundungen und so weiter? Das dürfte weiterhin noch spannend bleiben, dieses Thema.
Ja, also ich glaube, das ist auch tatsächlich der Weg, in den wir einschlagen, dass wir immer mehr unterstützt werden. Also nicht nur wir als Radiologinnen und Radiologen, sondern dass auch andere Fachdisziplinen sich das auch zur Hilfe machen. Die Pathologen zum Beispiel, die ja auch Bilder anschauen, keine Bilder von keine Röntgenbilder oder keine MRT-Bilder, sondern halt histologische Bilder, aber da ist natürlich auch eine Mustererkennung dahinter. Das ist sicherlich auch eine Fachdisziplin, die KI in großem Stile nutzen kann. Problematischer wird es dann Richtung chirurgische Fächer, die sicherlich auch eine gewisse Unterstützung haben können in der Operation. Aber ich glaube, das ist bei Weitem noch nicht so spruchreif, wie es jetzt in der Radiologie bereits ist.
Wie ist das eigentlich? Du arbeitest in einer großen Uniklinik. Also ist das wirklich so, dass das Feld so unübersichtlich ist, was diese ganzen Anwendungen und so weiter betrifft? Also man hat ja das Gefühl, dass jeden Tag kommen ja tausende andere neue Apps und Applikationen und Programme heraus. Also wie behält man da eigentlich den Überblick und wie kann man sicherstellen, dass da irgendwie die Qualität der Befundung, der Patientenversorgung überhaupt gewährleistet wird?
Ja, tatsächlich gar nicht, ist die ehrliche Antwort. Also ja. Es sind hunderte Firmen. Ich muss mich gerade überlegen, ich war glaube ich sogar noch vor Corona beim amerikanischen Radiologenkongress und das war das erste Mal, dass quasi eine eigene Halle für AI da war. Nur Stände mit AI und es sind weit über 100 Firmen damals schon gewesen. Ich glaube, beim letzten Mal waren es wahrscheinlich das 3-4-fache. Also es ist ein enormer Zuwachs. Man hat immer gedacht, es wird sich irgendwann konsolidieren, aber jeder kommt mit seiner Idee oder seiner Interpretation von bestimmten Algorithmen um die Ecke. Man kann im Grunde mittlerweile fast jedes Organ segmentieren, analysieren und befunden AI gestützt. Aber wie du sagst, die Qualität ist häufig noch nicht gesichert. Also es ist im Grunde mehr ein, wir probieren Lösungen, von denen wir glauben, dass sie ein guter Ansatz sind, aus und testen die im Grunde auch nochmal in unserer Umgebung. Weil man muss sich das so vorstellen. Ein Algorithmus, was hier dahinter liegt, wird irgendwo entwickelt. Jetzt kann das sein, dass dieser Algorithmus in einer Umgebung entwickelt wird, wo es zum Beispiel nur Scanner und Sequenzen von der einen Firma gibt. Der Algorithmus wird auf den Markt gebracht und dann sollte natürlich nicht passieren, aber es passiert. Und dann heißt es ja, der soll jetzt mit allen Sequenzen von allen verschiedenen Herstellern und allen Geräten umgehen können. Dass das nicht funktionieren kann, ist eigentlich ganz logisch, weil der Algorithmus ist ja nur so gut, wie der Datensatz, an dem er gelernt hat, zu funktionieren. Und das sind alles so Limitationen, denen muss man sich schon bewusst sein und das Ganze auch durchaus kritisch hinterfragen.
Aber das bedeutet auch, dass ihr wahrscheinlich viele Flyer auf dem Schreibtisch liegen habt und oft angeschrieben werdet, weil es neue Produkte gibt, die ihr kaufen sollt.
Ja, definitiv. Also vor jedem Kongress, zu dem ich fahre, kriege ich sicherlich 30, 40 Nachrichten von verschiedenen Startups, kleineren Firmen, aber auch etablierten Firmen, die halt sagen, wir haben jetzt Neues auf den Markt gebracht, wir haben dies, wir haben jedes. Möchtest du das nicht anschauen? Was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Ich meine, dafür fährt man dahin, um sich die Sachen anzuschauen, aber die Flut ist schon manchmal sehr erschlagend.
wenn ich dich richtig verstehe, dann wird es erst richtig interessant, wenn man vielleicht diese ganzen kleinen Puzzleteilchen, diese ganzen kleinen Applikationen eines Tages zusammendenkt, oder?
Ja, gibt es auch schon Ansätze. Das sind dann tatsächlich meistens die großen Firmen, die dann kleinere Algorithmen oder so einkaufen, die nochmal testen, auch auf ihr Produkt, was man dann ja als Endbenutzer dann vor Ort hat und dann zum Beispiel einem wie einen App Store anbieten. Zu sagen, hier hast du deine Toolbox, hier hast du den Algorithmus, der kann die Lungengrundherde erkennen, da ist der nächste Algorithmus, der kann die Hirnmetastasen erkennen und da ist der dritte Algorithmus, der kann die Lymphknotenmetastasen erkennen oder die Knochenmetastasen. Und dann kann man sich das so ein bisschen aussuchen, natürlich auch einkaufen, wenn man das möchte, um das dann zumindest unterstützen. So ist, denke ich, gerade der Status in Deutschland, kann man das ganz gut beschreiben, anzuwenden in der klinischen Routine.
Aber wirst du denn jetzt in 10 Jahren noch einen Job haben oder nicht?
Ja, ich hoffe doch. Also ich glaube, dass die Algorithmen und natürlich auch die Rechenpower, die dahinter steckt, also muss ich überlegen, und das kennt wahrscheinlich fast jeder, der diesen Podcast hört, dass diese Klinikrechner meistens auf dem, zumindest vorletzten Stand sind meistens, wenn man Glück hat. Und also auch die Netzwerke und so, es ist, glaube ich, noch nicht für die Datenmengen, die man für eine gescheite Anwendung braucht, ausgelegt, ja. Ja, das ist, glaube ich, eine Limitation. Dann ist es natürlich auch die Qualität der Algorithmen, ob es sich so weit steigert, dass wir denen wirklich zu 100% vertrauen können. Und ich glaube, dann ganz, ganz wichtig, der Faktor Mensch. Dass einmal wir selber damit ein gutes Gefühl haben dass aber auch die Patientinnen und Patienten ein gutes Gefühl haben bei dem, was da passiert in der täglichen Praxis, dass sie darauf vertrauen können, wenn wir diese Algorithmen benutzen oder die KI, dass dann auch das Richtige für sie bei rumkommt und nicht systematische Fehler gemacht werden. Weil auch sowohl ein Mensch wie auch die KI kann sich irren. Also das ist beides sicherlich so.
Ja, das ist ein schönes Schlusswort und das ist auch immer mein vielleicht naiver Wunsch an die ganze Entwicklung mit KI, dass wir Ärztinnen und Ärzte einfach mehr Zeit haben für die Interaktion mit unseren Patienten und dass die KI so in Anführungszeichen die Drecksarbeit macht und die Sachen, die vielleicht viel Rechenkapazität benötigen, aber dass das Ganze uns natürlich auch überholen könnte und auch andere Sachen noch übernimmt, das ist natürlich klar. Aber der Faktor Mensch, das Sprechen mit Menschen, das Vermitteln von Befunden und so weiter, das ist natürlich was zutiefst menschlich ist und was, also in meiner Fantasie auf jeden Fall nicht von einem Computer übernommen werden kann. Ich bin gespannt, wie das weitergeht und ich hoffe, ich habe dich heute nicht zu sehr geärgert mit der Thematik. Wir dürfen gespannt sein, wie sich das weiterentwickelt, Marcel.
Ja, vielen Dank, dass wir darüber geredet haben, weil es ist, glaube ich, ein wichtiges und interessantes Thema. Ja. Und ich freue mich schon auf die nächsten herausfordernden und spannenden Themen mit dir.
Beim nächsten Mal bin ich wieder ein bisschen geschmeidiger, auf jeden Fall. Danke für deine Zeit, ja?
Danke dir, Kai. Ciao. Tschüss.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.